Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Amen. Wir dürfen heute Gottes Wort betrachten, und zwar Hebräer Kapitel 1, die Verse 1 bis 3. Hebräer Kapitel 1, die Verse 1 bis 3. Nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfach und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Ihn hat er eingesetzt zum Erben von allem. Durch ihn hat er auch die Weltzeiten geschaffen. Dieser ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens und trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft. Er hat sich, nachdem er die Reinigung von unseren Sünden durch sich selbst vollbracht hat, zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Das ist ein gewaltiger Text, den wir eben vernehmen durften. Wir möchten heute nur eine kurze Passage daraus näher uns betrachten dürfen, und zwar, wo da steht in dem Vers 3a, dass er die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit ist, das Ebenbild seines Wesens. Das ist ein wunderbarer Vers. Zunächst einmal, und das als Einleitung, ist uns eigentlich bewusst, diese Fragestellung muss man immer wieder betonen, dass eine falsche Gotteseinstellung oder Erkenntnis bei den Ungläubigen eine falsche Lebenshaltung zur Folge hat. Das dürfte sicherlich klar sein. Aber wie es bei den Gläubigen ist, bei den Gläubigen gibt das auch entsprechende Konsequenzen aus einer falschen Einstellung, eine unangemessene Sicht von Gottes Wesen, die man haben kann, wenn man nicht mit Gottes Wort übereinstimmt. So führt beispielsweise der Verlust des Majestätsbegriffes Gottes, die nicht biblisch ist, zu einer großen Ehrfurchtslosigkeit. Zu einer großen Ehrfurchtslosigkeit, die uns dann immer mehr abbringen wird, diesen unbeschreiblich großen Gott im Geist und in der Wahrheit anzubeten und ihm über uns bestimmen zu lassen. In Gottes Wort, Psalm 46, Vers 11, lesen wir: Seid stille und erkennet, dass ich Gott bin. Und das will uns wirklich hilfreich sein. So sollten wir seinen göttlichen Geist an unseren Herzen wirken lassen, der auch die Tiefen Gottes erforscht, wie die Schrift sagt. Er, dieser Geist aus Gott, will uns doch in alle Wahrheit leiten. Mir ist das Wort sehr groß geworden, was ich eben angeschnitten habe, dieses Hebräer 1, Vers 3a, wo bezeugt wird, dass der Herr Jesus Christus die Ausstrahlung von Gottes Herrlichkeit ist. Weil Gott in dem Herrn Jesus Christus Fleisch wurde, wie es im Johannesevangelium steht. In ihm offenbarte sich des Vaters Herrlichkeit in einzigartiger Weise. Und dieser Vers sagt weiter aus, dass der Herr Jesus der Abdruck oder das Ebenbild oder die Darstellung von Gottes Wesen ist. Der Jesus Christus sagt uns ja unmissverständlich in Johannes 12, wer mich sieht, sieht den, der mich gesandt hat. Und damit kommen wir zu der in der Schrift bezeugten Einheit Gottes, die unteilbar ist, weil es nur einen Gott gibt, der uns in der Dreieinigkeit offenbart wird. Wir können nur in tiefer Ehrfurcht vor diesem dreieinigen Gott betrachten und ihn anbeten, der von unserem Verstand nicht erklärbar ist. Aber ein aus Gott geborener braucht keine menschliche Erklärungsversuche und Beweise. Ein Mensch, der aus Gott geboren ist. Das Wesen biblischen Glaubens besteht ja gerade im geistgewirkten Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht, wie es in der Glaubensdefinition Hebräer Kapitel 11 heißt. Dagegen würde das Bemühen um einen menschlichen Beweis den uns von Gott geschenkten Glauben überflüssig machen. Nur unter seiner Geistesleitung können wir die für uns Menschen unbegreiflichen Vollkommenheiten Gottes begreifen und damit die auch unseres Herrn Jesu Christi. Wenn sich unser rein menschlicher Geist einen Gott vorstellt, das sehen wir immer wieder an Menschen, die Gott in Wahrheit nicht kennen, dann produzieren wir uns einen nach menschlichen Maßstäben gebildeten Gott. Dabei kann immer nur ein gedanklicher Götze herauskommen, weil dieser Gott dann für uns verfügbar ist und für uns verfügbar bleibt. Von daher sind wir in unserem eigensten Interesse auf die Wirkung Gottes wirklich angewiesen. Sein Wort bezeugt uns klar und unmissverständlich, dass sich Gott nur in und durch den Herrn Jesus Christus uns offenbart. So ist es mit der Heiligkeit Gottes. Der Jesus Christus konnte von sich sagen, dass er heilig sei, das heißt ohne Sünde, ohne Bosheit, zugleich auch rein im Wesen und im Sein, nicht nur im Wollen und Handeln. Seine göttliche Heiligkeit orientiert sich an keinem Maßstab. Er selbst ist der Maßstab. Erst in dem Augenblick, wo ich durch Gottes Gnade seine vollkommene Heiligkeit erkennen darf, kann ich meine mich von ihm trennende Unheiligkeit erkennen. Und das zu meinem Heil. Weil mir dann erst Gottes Barmherzigkeit unendlich viel bedeuten kann. Denn Gottes vollkommene Heiligkeit hat auch Gottes Zorn zur Folge. Wenn ich das im Lichte Gottes erkenne, bricht in mir auch die notvolle Frage auf, wie ich einen barmherzigen, einen gnädigen Gott finden kann. In Gott sind Barmherzigkeit und Gnade eins. Gottes Mitleid liegt in seiner Güte begründet. Aber er ist nicht nur gütig, sondern er ist auch gerecht. Wie Gott gerecht sein kann und dennoch den Ungerechten gerecht spricht, das offenbart er uns in seinem Sohn, dem Herrn Jesus Christus. In dem stellvertretenden Erlösungswerk des Herrn Jesus Christi dürfen wir die Barmherzigkeit Gottes erfahren, die Sünde in ihm richtet und uns als Erlöste in dem Herrn Jesus Christus Gerechtigkeit schenkt, die vor Gott absolute Gültigkeit besitzt. Ohne die uns von dem Herrn Jesus Christus erworbene Gerechtigkeit ist es tödlich zu meinen, dass Gott zu gütig sei, die Gottlosen zu strafen. Das ist leider die Meinung von Millionen von Menschen, die Gottes Wesen nicht kennen bzw. nicht ernst nehmen. Gottes Wohlgefallen kann kein Mensch erlangen, außer durch die reine Güte Gottes in dem Herrn Jesus Christus. Nur in dem Herrn Jesus Christus ist er uns gnädig, uns in seinem väterlichen Erbarmen wirklich auch zugewandt. Durch den Herrn Jesus Christus allein, durch ihn allein, kommen wir vom ewigen Tod zum ewigen Leben. Wenn wir durch diesen Gottessohn in eine neue Kreatur umgewandelt worden sind, können wir in den Lobpreis zur Ehre Gottes in Wahrheit einstimmen, den sein Wort uns vorstellt, so beispielsweise in Epheser Kapitel 2. Gott aber, und ein ganz herrliches Wort, Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, hat um seiner vielen Liebe willen, womit er uns geliebt hat, auch uns, die wir in den Vergehungen tot waren, mit Christus lebendig gemacht. Durch Gnade seid ihr errettet. Er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt in Christus Jesus, damit er in den kommenden Zeitaltern den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erwiese in Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben, und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Denn wir sind sein Gebilde, in Christus Jesus geschaffen, zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Und diese Gnade ist eine freie Gabe Gottes. Und sie hat zwei göttliche Wirksamkeiten. Diese unbeschreibliche Gnade Gottes befreit uns erstens von der Obrigkeit der Finsternis und nimmt uns andererseits in göttlicher Weise in Beschlag. Sie macht aus hoffnungslos verderbten Sündern Gotteskinder. Gotteskinder. Römer 8 bezeugt uns dieses Ungeheuerliche. Wenn aber Kinder, so auch Erben, Erben Gottes und Miterben Christi, Miterben Christi. Durch Gottes Barmherzigkeit werden wir Teil an dem Herrlichkeitsleib des Herrn Jesu Christi. Alles, was er besitzt, dürfen wir mitbesitzen. Das ist Gottes Gnade und seine Barmherzigkeit. Also nicht unser Verdienst oder unsere Würdigkeit. Und diese Gnade ist zugleich ewig und unendlich. Denn Gottes Eigenschaften sind grenzenlos wie die Unendlichkeit. Es ist daher für unser Glaubensleben von großer Bedeutung, wenn wir zunächst einmal den göttlichen Eigenschaften, wenn wir uns ihnen zuwenden, die sein Wesen auch ausmachen, nämlich seine Ewigkeit und seine Unendlichkeit. Der Begriff Ewigkeit übersteigt unser menschliches Denkvermögen. Wir haben indes mit einem Gott zu tun, der ein Gott ist von Ewigkeit zu Ewigkeit, wie das in Psalm 90 zum Ausdruck kommt. Gottes Ewigkeit und seine Selbstexistenz bedingen einander. Zitat: Wenn Gott ohne Anfang und ohne Ende existiert, dann ist er nie entstanden, noch jemals verursacht oder geschaffen worden. Er ist grenzenlos selbstexistent. Zitat Ende. Unser durch Gottes Geist gewirktes Erkennen der Ewigkeit Gottes ist für uns von sehr, sehr großer Bedeutung. Er, der unsere Zuflucht ist für und für, ist zugleich auch unsere stete Zuversicht, weil dieser unser Gott und Heiland ewig existent bleibt. Unsterbliche Menschen, die wir hier in die Zeit eingebettet sind und die wir nach Beständigkeit hungern, hat er für seine Ewigkeit bereitet. Hat er für seine Ewigkeit bereitet. Sollte uns diese unvorstellbare, aber ständig auf uns näher kommende Ewigkeit Gottes nicht mehr bestimmen? Unser Blick ist bekanntlich zu viel auf unsere Vergänglichkeit gerichtet, auf unsere Vergangenheit. Dabei ist das Wesen Gottes in seiner Endlosigkeit überaus bedeutungsvoll. Denn die Vollkommenheit Gottes beinhaltet, dass er in seiner Unendlichkeit keine Grenzen hat und daher nicht ermessbar ist. Weil nun Gottes Wesen unendlich ist, ist auch alles daraus Entspringende unendlich. Da wir es immer mit einem dreieinigen Gott zu tun haben, gelten im gleichen Maßstabe die Vollkommenheiten Gottes für den Vater als auch für den Sohn und auch für den Heiligen Geist. Auf diesem Hintergrund können wir erkennen, dass die Gabe des ewigen Lebens in dem Herrn Jesus Christus so unbegrenzt ist wie Gott der Vater und wie sein Sohn. Haben wir als Gläubige, die wir in ihm ewiges Leben haben und nicht erst erwerben müssen, nicht ständig Grund von Herzen darüber zu jubeln, dass wir mit ihm aus unserer zeitlichen Begrenztheit herausgenommen und hineingenommen sind in sein nicht endendes Reich? In sein nicht endendes Reich? Das berührt auch zugleich die Unveränderlichkeit Gottes. Jakobus 1,17 bezeugt, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch eines Wechsels Schatten. Ermessen wir, der Herr schenke Gnade dazu, was es heißt, dass Gott nicht unbeständig ist in seinem Wesen. Seine Haltung der Sünde gegenüber ist unwandelbar, aber auch sein ewiges Erbarmen gegenüber dem Sünder. Sein ewiges Erbarmen über uns, die Sünder. Was er in seinem Wort zugesagt hat, das ändert er nicht, das nimmt er nicht zurück. Der ewige Plan Gottes ist so unveränderlich wie sein göttliches Wesen, denn er ist vollkommen in absoluter Weise, also anders als jedes Wesen sonst. Und diese Beständigkeit Gottes zeigt uns zugleich auch, dass er die absolute Wahrheit ist, weil zwischen seinem Reden und seinem Wirken keine Unwahrhaftigkeit besteht. Er ist immer wahrhaftig. Römer 3, Vers 4. Und von seiner göttlichen Unveränderlichkeit ist auch seine göttliche Treue zu verweisen in diesem Zusammenhang. Gott ist unwandelbar, das heißt auch, er kann nicht untreu sein. Ganz im Gegensatz zu uns, bei denen der Geist zwar willig ist, aber das Fleisch bekanntlich schwach. Deshalb bezeugt das Wort Gottes in Römer 3, 3 so wunderbar, wird unsere Untreue die Treue Gottes aufheben? Das sei ferne. Das ist gänzlich unmöglich, mit anderen Worten. Denn er ist nicht unvollkommen, wie wir es sind. Zitat. Tun und Sein ist in ihm eins. Die bekannte Vorstellung von einem Gott, der zwischen seiner Gerechtigkeit und seiner Gnade hin und her gerissen ist, entspricht überhaupt nicht den Tatsachen. Außerdem würde dies bedeuten, sich einen Gott vorzustellen, der sich seiner selbst nicht sicher, sondern frustriert und gefühlsmäßig unbeständig ist. Das hieße natürlich, dass der, von dem wir in dieser Weise denken, nicht der wahre Gott ist, sondern nur ein schwacher, vollkommen unscharfer, geistiger Widerschein des lebendigen Gottes. Gott kann aufgrund dessen, was er ist, nicht aufhören zu sein, was er ist. Und weil er ist, was er ist, kann er nicht im Widerspruch zu seinem Wesen handeln. Er ist gleichzeitig treu und unveränderlich. Und so muss er auch in all seinen Worten und Taten treu sein und treu bleiben. In der Offenbarung sehen wir Christus, wie er auf einem weißen Pferd seinen Triumph entgegenreitet und seine Namen sind Treue und Wahrhaftigkeit. Zitat Ende. Gottes Wort bezeugt uns unmissverständlich in Römer 11, Gottes Gaben und Berufung können was? Können ihn nicht gereuen. Gottes Gaben und Berufung können ihn nicht gereuen. Damit kommen wir zu der Souveränität Gottes. Das ist jene Vollkommenheit Gottes, durch die er seine ganze Schöpfung regiert. Die Souveränität Gottes. Als souveräner Gott braucht er niemanden, der ihm raten oder helfen könnte. Zu seinem Wesen der Souveränität gehört, dass er allwissend, allmächtig und absolut frei in seinen Ratschlüssen ist. Ihn kann niemand zwingen oder hindern oder aufhalten. So bezeugt das ja sein untrügliches Wort. Er hat alles in seiner Hand und er hat einen Plan, den er verfolgt. Dessen Ziel ist das Lob der Herrlichkeit Gottes. Wir können verständlicherweise im Rahmen dieser Darstellung, dieser Betrachtung die Vollkommenheiten Gottes in seinem Wesen und damit auch die seines Sohnes nur ein wenig andeuten. Das muss uns bewusst sein. Aber wir haben doch Gottes Wort und seinen Geist, die sind die Quelle unserer Unterweisung und Orientierung. Das sollte uns immer wieder neu bewusst sein, in welchen Lagen wir uns befinden. Gottes Wort sagt der Sohn selbst, meine Worte sind Geist und sind Leben. Aber diesen Punkt jetzt, dass sich Gott selbst genügt, den müssen wir noch berühren, weil das unserer fleischlichen Art nicht gefällt, dass Gott unsere Hilfe gar nicht nötig hat. Das will uns vor falscher Selbsteinschätzung bewahren. Gott, der das Leben ist, ist damit auch zugleich der Geber aller Gaben, wie wir gehört haben. Jemand hat gesagt, Gott ist der eine, der alles hat, der alles gibt, was gegeben wird, der jedoch nichts empfangen kann, was er nicht vorher selbst gegeben hat. Das ist fundamental. Gottes Beziehung zu allem Erschaffenen entspringt aus freiem Willen. Er hat keine notwendige Beziehung zu irgendetwas außerhalb seiner eigenen Person. Das Interesse an seinen Geschöpfen liegt im Wohlgefallen des Herrschers begründet, nicht in irgendeinem Bedürfnis. Mit anderen Worten, alle brauchen Gott, Gott allein braucht nichts. Da Gott als allerhöchstes Wesen über allem steht, wie wir wissen, kann er nicht noch mehr erhöht werden. An Gott zu glauben bedeutet keine Ergänzung seiner Vollkommenheit und an ihn zu zweifeln beeinträchtigt ihn nicht. Der allmächtige Gott braucht keine Unterstützung. Der Gott, der alle Dinge wirkt, braucht bestimmt weder Hilfe noch Helfer. Allzu viele Missionsaufrufe stützen sich auf eine vermeintliche Frustration des allmächtigen Gottes. So meint man oft. Mit anderen Worten, glauben wir immer noch, dass Gott auf unseren Dienst angewiesen ist, um ihm vielleicht zu seinem Recht zu verhelfen? Ein unbiblischer Beweggrund, der zeigt sich, dass er das Wesen Gottes nicht erkannt hat, der so denkt. Wir sollen doch Gott wirklich Gott sein lassen. Aber es wäre jedoch ein ebenso falscher Schluss zu glauben, die göttliche Selbstgenügsamkeit wolle alle geistliche Hingabe an ihn verhindern. Das wäre ein großer Irrtum. Es entspricht im Gegenteil Gottes großer Güte, dass, obwohl er uns nicht nötig hat, seinen Kindern aus Gnaden gestattet, durch seines Geistes Kraft wirksam sein zu dürfen. Nicht aus uns selbst. Begreifen wir doch diese Gnade besser, dass er, der nicht auf uns angewiesen ist, uns zu seinen Werkzeugen und zu seinen Boten machen will und macht. Das ist doch letzten Endes für jeden, der darin lebt, die höchste Auszeichnung hier auf Erden, dass sich der Höchste mit uns aus lauter Liebe eingelassen hat. Wir sprechen von dem Allmächtigen, dass er sich mit uns aus lauter Liebe eingelassen hat, und zwar durch und in dem Herrn Jesus Christus, der die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens ist. So bezeugt uns ja Gottes Wort in Römer seine Liebe in Römer 5. Gott aber beweist seine Liebe zu uns darin, worin? Dass Christus für uns, für dich und mich gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Allein in diesem Herrn Jesus Christus offenbart er seine rettende Liebe. Wenn wir nach der Liebe Gottes fragen, hier können wir sie erkennen. Um diese Liebe Gottes ein wenig besser zu bemessen, müssen wir festhalten, dass in uns nichts Liebenswertes ist, wie es in Römer 7 ausgedrückt wird, dass in meinem Fleische nichts Gutes wohnt. Haben wir diese Erfahrung schon gemacht, du und ich? Wenn also nichts in uns seine Liebe gewinnen kann, so kann auch nichts im Universum ihn daran hindern, uns zu lieben. Uns, die Sünder. Seine Liebe ist unverdient und kommt aus freien Stücken. Er selbst ist der Grund für die Liebe, mit der wir geliebt werden. Du und ich, in dem Herrn Jesus Christus geliebt werden. Das ist unvorstellbar. Setzt uns das eigentlich noch in Erstaunen? Ich habe immer wieder die Frage. Auf Silvester haben wir auch diese Botschaft gehört, dass der Herr uns immer wieder Gnade schenkt im neuen Jahr, dass wir über diese Heilstatsachen, die der Herr Jesus Christus geschaffen hat, noch staunen können. Und dadurch das Staunen ihn wirklich anbeten. Das ist so wichtig für dich und für mich. Erst wenn wir das Recht verstehen, werden wir im rechten Frieden durch seine Kraft leben können. Weil er dann nicht mehr uns etwas zutrauen und uns auf uns selber stützen, sondern allein uns der ewigen Liebe Gottes erfreuen. Die in unser Herzen durch den Heiligen Geist gegossen ist, wie das Gottes Wort zusagt. Doch der viel zitierte liebe Gott, der von den Menschen immer wieder auf die Anklagebank gezerrt wird, den gibt es überhaupt nicht. Er ist eine rein diabolische Verdrehung, die die Menschen irre machen soll, sich diesem Gott anzuvertrauen. Wie äußert sich denn wahre Liebe? Besteht sie nicht sowohl in der Zuneigung als auch in der Zurechtweisung? Werden kleine Kinder doch zuerst von ihren liebenden Eltern geherzt und auch getadelt, weil sie das Beste für ihre Kinder wollen? Dieses oft falsch verstandene Wort, Gott ist Liebe, bedeutet doch, dass die Liebe eine wesentliche Eigenschaft Gottes ist. Zitat: Liebe ist etwas, das auf Gott zutrifft, aber sie ist nicht Gott. Sie drückt die Art aus, wie Gott in seinem Wesen ist. Ebenso wie die Worte Heiligkeit, Gerechtigkeit, Treue und Wahrheit. Weil Gott unwandelbar ist, handelt er immer sich selbst entsprechend, und weil er eine Wesenseinheit ist, stellt er nie eine seiner Eigenschaften zurück, um eine andere zum Zuge kommen zu lassen. Wenn Gott buchstäblich Liebe ist, dann ist die Liebe buchstäblich Gott. Und wir müssen die Liebe als den einzigen und den einigen Gott anbeten, den es gibt. Auf diese Weise aber zerstören wir das Konzept der Persönlichkeit Gottes und leugnen alle seine Eigenschaften mit einer Ausnahme. Und diese Ausnahme setzen wir an Gottes Stelle. Zitat Ende. So beruht beispielsweise die weit verbreitete Irrlehre der Allversöhnung auf einer unausgewogenen Sicht der Eigenschaften Gottes in Bezug auf die Liebe Gottes, nach der ja alle Menschen in den Himmel kommen. Gottes Gerechtigkeit und Heiligkeit werden sträflich vernachlässigt, so auch beispielsweise bei der christlichen Wissenschaft, die ja hier auch von Wuppertal ausgegangen ist. Wer nur durch das Sühnopfer des Herrn Jesu Christi wieder in eine schrankenlose Gemeinschaft mit Gott gekommen ist, der ist damit auch in seine göttliche Liebe hineingenommen. Weil Gott ewig und zugleich souverän ist, hat seine Liebe kein Ende und keine Grenzen. Wissen wir von der Schrift her, und das ist das Wunderbare, dass wir durch den Herrn Jesus Christus Geliebte sind, Geliebte Gottes. Und wie wir gelesen haben, auch Miterben Christi, Erben Gottes. Was wir eigentlich sind, können wir gar nicht recht begreifen, wenn uns das nicht immer wieder deutlich gemacht wird durch Gottes Geist. Und dazu ist erforderlich, dass wir Dinge wegtun aus unserem Leben, die ihm nicht gefallen. Sonst blockieren wir in unserem Leben die Freude an Gott. Und wenn wir oft so freudlos sind und wenig Hoffnung haben, dann liegt das nicht an Gott. Dann liegt das an dir und an mir. Weil uns Dinge beschäftigen, die Gott gar nicht will. Also, um seine Liebe richtig zu erfahren und sich ihrer freuen zu können, muss das Verhältnis zu Gott durch den Herrn Jesus Christus auch gelöst sein. Wir sind ja Kinder Gottes geworden, Kinder des Höchsten, durch sein Erlösungswerk. Und das ist der wahre Trost seiner in dem Herrn Jesus Christus geliebten Kinder. Und diese Liebe Gottes wenn wir nach ihr fragen, wie wir es bereits gehört haben, die erweist sich und offenbart sich alleine in diesem Erlöser, in diesem Herrn Jesus Christus, der zugleich alle Gewalt im Himmel und auf Erden hat. Die wir Staub sind in seinen Augen, die liebt er. Wie sich ein Vater über seine Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, so ihn fürchten, heißt es im Psalm 103 so wunderbar. Und er krönt uns mit Gnade und Barmherzigkeit, wenn wir zu ihm kommen. Das ist das Höchste, seine Gnade und Barmherzigkeit, von der du leben darfst hier und du einmal in Vollkommenheit in der Herrlichkeit erleben wirst. Und das sollte uns, meine ich, immer wieder neu, das sollte mich immer wieder neu zur wahren Anbetung treiben. Und da rechte Liebe nicht untätig bleiben kann, wird sie in uns wirksam werden, zu wahrem Lob mit Herzen, Mund und Händen, damit der Name Gottes verherrlicht wird. Und so sollten wir diese göttlichen Vollkommenheiten, sollten wir uns mehr durch Gottes Geist verklären lassen. Das will Gottes Geist wirklich tun, wenn wir ihn darum bitten, dass er uns, der Heilige Geist, im Namen des Vaters, den Namen Jesu Christi groß macht, dass wir sehen, wozu er uns gesandt ist von dem Vater. Es ist unvorstellbar, dass Gott seinen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern ewiges Leben haben. Und dieser Glaube kommt ja nicht von uns. Es ist wiederum die Gabe. Er ist der Anfänger und der Vollender des Glaubens. Und deshalb ist das zugleich etwas, was uns so groß erscheint, was Gott alles an uns getan hat. Er gab uns seinen Sohn, er gab uns den Glauben an seinen Sohn, damit wir ewiges Leben haben, damit wir versöhnt sind. Ja, das ist auch des Heiligen Geistes Anliegen, der in uns Gläubigen wohnt. Und wir sollten ihn nicht behindern. Wir sollten ihn wirklich nicht behindern. Wir sollten uns immer wieder neu zeigen lassen, was Gottes Geist betrübt in unserem Leben. Es sind so viele Dinge, die auf uns einstürmen. Das weiß jeder in dieser Zeit. Und es ist so, dass wir Stille brauchen. Stille vor Gottes Angesicht. Und ehe du und ich Gottes Wort lesen, der sich im Worte offenbaren will, sollten wir ganz demütig Gott bitten, dass er uns Licht schenkt, damit er uns erleuchtet, damit er sich uns offenbart in seinem wunderbaren Wesen, in seiner Herrlichkeit, in seiner Ewigkeit. Und dann leben wir, wenn wir das so tun, dann leben wir in rechtem Frieden Gottes und freuen uns der Offenbarung Gottes in dem Herrn Jesus Christus. Amen.